Ja, ich hatte noch nie eine Predigt darüber gehalten, deswegen dachte ich, es ist eigentlich so eine schöne Begebenheit und ich würde gerne mit euch einige Gedanken hier teilen, um zu sehen, was der Herr Jesus uns heute sagen möchte. Ich fand es interessant, dass gerade ein Mann wie Zachäus, steht ja bei uns, er wollte gerne Jesus sehen, wollte sehen, wer er sei. Und wir haben ja gelesen, er war ein Oberzöllner, also nicht nur Zöllner, Oberzöllner, ja, also einer mit einem höheren Rang. Und was auch noch ganz interessant ist, er war reich. Großer Geldbeutel. Und ich habe mich einfach gefragt, na, warum entschließt sich so ein reicher Oberzöllner, also einen höheren Standard, Jesus sehen zu wollen? Steht ja sogar, ich finde es so schön, wie es hier heißt, er wollte gerne Jesus sehen. Wollte sehen, wer er sei. Ich habe mich gefragt, okay, er hat doch das Große losgezogen mit seinem Leben. Wieso will er zu einem Mann gehen, wenn er, ich gehe mal davon aus, er kannte das Alte Testament. Wenn er wirklich so ein großer Mann war, ein heiliger Mann, dieser Jesus oder ein Prophet, je nachdem, was die Volksmenge über ihn dachte, dann müsste er ja eigentlich wissen, na, vom Alten Testament gesehen, ich bin ein Sünder. Ich betrüge, ich bin reich, also ich habe sehr viel Geld, wer weiß. Warum will er ihn sehen? War er vielleicht sensationssüchtig? Wollte er vielleicht Wunder oder Zeichen sehen? Wir lesen ja zum Beispiel in Johannes 2, wo es heißt, viele glaubten an seinen Namen, weil sie die Zeichen sahen. Und dann heißt es weiter, aber er vertraute sich ihnen nicht an. Sie glaubten ja nicht als aus guter Motivation, sondern sie waren sensationssüchtig. Sie wollten Wunder und Zeichen sehen. Oder wie in Johannes 6 einen Brotkönig machen. Aber wenn euch mal aufgefallen ist, in unserem Text hier, wo Jesus in Jericho eingeht, ist kein Wunder passiert. Auch kein Zeichen. Ja? Da war einfach für mich die Frage, warum will er ihn sehen? Und wir gehen mal in diesen Text mal vorbei und versuchen mal ganz am Schluss das einfach herauszufinden, warum dieser Mann gerne Jesus sehen wollte. Als allererstes merken wir, okay, Zachäus war ein bisschen gehandicapt. Er war klein von Gestalt. Ja? Ich sage immer, ich wäre nicht so klein, die anderen sind zu groß. Das ist so eine Art von Weltansicht. Ne? Bei euch liegt der Fehler. Und der Punkt ist, Zachäus wusste das. Und da war eine riesige Volksmenge. Und natürlich, als Kleiner, du kannst halt denjenigen da hinten nicht sehen. Ist halt so. Jetzt mal eine Frage an euch. Versetzen wir uns mal in diese Lage. Ihr seid die große Volksmenge. Und Jesus steht in eurer Mitte. Da ist ein Mann wie Zachäus, ein Oberzöllner, der reich ist, der aber klein von Gestalt ist. Was würdet ihr tun, wenn ihr ihn sehen würdet? Normalerweise, so kenne ich es bis jetzt von den Großen, die sagen, warte, wir machen dir Platz. Oder? Da brauchst du nicht mal Christ zu sein, da brauchst du einfach nur höflich zu sein oder empathisch. Man macht einfach Platz und sagt, geh du nach vorne, weil du kannst ja sonst nichts sehen. Ich bin davon überzeugt, dass auch Zachäus einfach hingehen wollte. Nur keiner machte ihm Platz. Keiner achtete auf Zachäus. Ich bin sogar davon überzeugt, sie versperrten ihm sogar den Weg. Weil ich von mir aus kann es sagen, wenn ich irgendwo durchgehen will und alle sind groß, ich finde meinen Weg. Okay? Zachäus wusste, nee, geht nicht. Okay? Das heißt, die Leute, die waren schon, denke ich, aufmerksam auf ihn. Nur, sie wollten ihm nicht den Weg öffnen für Jesus. Und das ist so eine Frage, wo ich mich dachte, okay, warum nicht? Naja, die Leute hatten natürlich das Vorurteil ihm gegenüber. Sie kannten ihn offensichtlich, weil wir haben ja gelesen, zu einem sündigen Menschen kehrt er ein. Also sie kannten Zachäus. Und sie wussten, er ist reich. Ein Oberzöllner, was will der jetzt hier? Was will er hier? Und Ich habe ja immer, ne, bei mir sind gleich so Bibelstellen im Kopf, ich habe gedacht, ja, haben die denn nie gelesen, jetzt in Hesekiel, Gott hat nicht ein Wohlgefallen, dass der Gottlose stirbt, also der Zachäus, sondern dass er sich bekehrt und lebt. Ja? Also gleich ist bei mir sowas im Kopf, ne, was ja stimmt. Nur irgendwie hat die Volksmenge das nicht wahrscheinlich so im Kopf gedacht. Sie dachten einfach, naja, wir schaufeln jetzt ein Grab und begraben ihn. So einer wie du soll nicht zu Jesus kommen. Du bist seiner nicht würdig. Du bist ein Oberzöllner. Hier, große Knete. Geh du zu deinen Freunden. Wir gehen zu Jesus. Wir lassen dir nicht mal den Weg durch. Wisst ihr, diese Volksmenge zeigt eigentlich durch ihre Vorurteile, durch ihren, wir geben ihm keine Chance. So einer wie du hat bei Christus keinen Platz. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, man macht sich mitschuldig. Man macht sich wirklich mitschuldig, wenn Menschen nicht zu Jesus kommen. Denk mal an die Strafrede von Jesus, an die Schriftgelehrten und Pharisäer, wo er sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr verschließt den Menschen das Himmelreich, denn ihr selbst geht nicht hinein und lasst die nicht hinein, die hineingehen wollen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben das auch geschafft. Nicht nur durch ihre, ich sag's mal, falschen Theologie, was sie da den Leuten gegeben haben, auch durch deren Verhalten. Es ist ganz wichtig, du kannst diesen Weg verschließen oder für den Menschen öffnen. Durch dein Verhalten. Das ist so klar, das sagt die Bibel in so vielen Stellen. Die Bibel warnt uns, ne, oder die Bibel ermutigt uns. Beides. Jesus sagt in der Bergpredigt, lasst eure guten Werke leuchten von den Menschen. Wozu? Damit sie den Vater im Himmel preisen. Die Leute werden erkennen, ihr seid Kinder Gottes, wenn ihr gute Werke habt. Auch in der Gemeinde ist es so, Paulus sagt in 1. Korinther 14, wenn ein Unkundiger zu uns kommt und alle würden weissagen, alle würden ihn vom Herzen überführen. Also da ist so eine reife Geistlichkeit in dieser Gemeinde, wie würde dieser Unkundige reagieren? Er würde in sich gehen, er würde auf die Knie fallen und sagen, Gott ist wahrhaftig in eurer Mitte. Einfach nur durch das Verhalten der Gemeinde. Aber auf der anderen Seite sagt die Bibel, wegen euch wird der Name Gottes unter den Heiden gelästert. Wir haben beides. Wir haben, dass durch unser Verhalten die Leute Jesus wiedersehen können, Und erfahren, es gibt einen wahren Gott, denn dieses Volk bezeugt ihn. Oder, dass die Leute sagen, das sind Christen, wie die sich da verhalten, das ist ihr Gottesdienst, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Beides. Okay? Und wir stehen in der Verantwortung, ob wir wie diese Volksmenge den Weg zu Jesus schwerer machen, erschweren, oder es den Leuten vereinfachen, ihn öffnen, dass die Leute wirklich erkennen, Gott ist in unserer Mitte. Und komm, du kannst auch mit rein. Das tat die Volksmenge leider nicht. Und ich muss von mir persönlich sagen, ich habe auch oft, zum Beispiel bei meiner Familie, durch meine emotionale Unreife, durch mein falsches Verhalten, ihnen den Weg verschlimmert. Man ist ja Kind, ne? Man ist Christ, aber trotzdem immer noch Sohn von Mutter und Vater. Und man hat ja immer noch Macken als Christ. Ist halt so und die werden auch bleiben. Ja? Und ich danke Gott, dass Jesus einen so reinigt, dass sie immer weniger werden. Nur die sind halt da. Und es hat mich immer so fertig gemacht, wenn man in Streit gekommen ist oder wenn, wie gesagt, meine Charakterschwächen da war. Und im Nachhinein dachte ich, oh Mann, was mache ich da? Und oft fiel der Satz, und du nennst dich Christ. Oder du liest doch die Bibel. Das kam dann von meiner Familie. Und die Sache ist, ich muss denen ja recht geben. Ich sage, ja. Und ich habe immer versucht, mich so zu retten. So, aber seht nicht auf mich, seht auf Jesus. Er ist ohne Fehler. Und da war schon der Zug abgefahren. Und ich habe mir wirklich, irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht's. Ich will nicht den Weg von Jesus verschlimmern. Ich will, dass meine Familie, meine Nachbarn, alle wissen, hey, Gott verändert mich. Und das, was ich sage, das hat Hand und Fuß. Ich versuche nach bestem Gewissen das zu tun, was Jesus sagt, nach der Bibel zu leben. Und die Leute sollen sehen, ja, durch Gottes Hilfe geht das. Ihr könnt auch kommen. Wir werden Rechenschaft ablegen. Am letzten Tag für das Verhalten auf dieser Welt. Ob wir den Leuten, die außerhalb waren, es einfacher gemacht haben, zu Jesus zu kommen, oder es ihnen erschwert haben. Zachäus, und das finde ich ja so schön an dieser Geschichte, er ließ nicht locker. Also was die Volksmenge, dass die ihm den Weg nicht frei gemacht haben, hat ihn jetzt nicht sonderlich gehindert, Jesus gern sehen zu wollen. Ich möchte das einfach mal kurz vor Augen stellen. Wenn ihr einen Mann seht, einen erwachsenen Mann, der auf Bäume klettert, was würdet ihr von ihm denken? Wir würden denken, er pflückt Äpfel, ja, zum Beispiel beim Apfelbaum. Ich war früher mal, wenn ich mal so bei Konzerten war oder keine Ahnung was, oder irgendwann mal im Auto gefahren bin, wenn da jetzt irgendein Ereignis war und da waren Leute, die sind auf den Baum hochgeklettert. Ich wusste, das sind die Oberverrückten. Das war für mich schon, die sind schon alle sowieso, aber die sind die Obersten. Warum? Ich habe mir gedacht, wie kann man sich so lächerlich machen? Erwachsene Leute, so wie kleine Kinder auf den Baum klettern. Also, so bin ich. Ich weiß nicht, wie ihr seid. Für mich ist es einfach, was ist denn da los? Wieso klettert ein erwachsener Mensch auf den Baum? Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wer bei Zachäus dabei war. Normalerweise ist es ja so, dass als Zöllner oder Oberzöllner, da ist ja immer so eine Gruppe um dich herum. Ist ja bis heute noch so. Ja, auch, ich sage es mal, in unserem Fall Beamten, Polizisten, egal was, die sind nie irgendwo allein unterwegs. Und da ist, ich weiß nicht, ob die dabei waren. Was wir aber hundertprozentig wissen, da ist eine große Volksmenge dabei gewesen. Das müsst ihr euch mal vorstellen, dieser Mann klettert einfach auf diesen Baum. Um was zu tun? Haben wir ja gesehen, um Jesus zu sehen. Eigentlich müsste man doch denken, als Oberzöllner oder als reicher Mann, man hat doch so eine Art, ich sage jetzt mal so, von der Welt gesehen, so eine gewisse Achtung, so eine gewisse Würde. Und ich will es mal so sagen, ich habe noch nie einen Reichen auf dem Baum klettern gesehen. Wenn, dann lässt der Reiche andere für ihn klettern. Aber nicht er selbst. Und Zachäus war das egal. Ihm war das egal, ob er sich jetzt lächerlich macht oder nicht. Er geht einfach da hoch, um Jesus zu sehen. Ihm war das so wichtig und ich habe mir so gedacht, war der denn da kein Schamgefühl? Ich sage es euch von mir aus, ich bin schon ein Typ, ich bin nicht gerade derjenige, der aufs, ich will mal sagen, auf Podest geht und da was loslegt. Eher so ein bisschen vorsichtig zurückgezogener und mal sehen. Warum? Ich weiß nicht, ich bin vom Typ ein so. Und bei mir, ich würde schon sagen, ich habe ein schon höheres Schamgefühl in mir. Ich hätte mich geschämt. Ich habe auch so oder so schon Probleme, wenn ich mich als Christ, sag ich mal, outen will, weil bei mir kommt gleich, oh nein, hoffentlich denken die Leute nicht, ich bin Zeuge Jehova. Oh, hoffentlich denken die nicht, ich bin einer von diesen Jesus-Freaks oder irgendwie sowas. Sofort, ja. Und zum Teil würde ich so sagen, ist ja berechtigt, weil ich will ja nicht mit ihnen identifiziert werden. Ich will mit Jesus, also mit der wahren Kirche will ich identifiziert werden. Und nicht, dass ich denen all das Heil abspreche, aber ihr versteht, was ich meine. Also normale Christen, okay. Und da ist der Punkt, bei mir kommt gleich, oh nein, hoffentlich denken die Leute das nicht. Naja, und was ist, wenn? Was interessiert mich das? Oder besser gesagt, was sollte mich das interessieren? In der Bibel gab es schon einige Leute, die hatten auch so eine gewisse Art von Scham. Also das liest man so ein bisschen raus. Paulus sagt in Römer 1, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und Paulus hat es nicht nur geschrieben, er hat es bewiesen. Man kann die Apostelgeschichte lesen, wie wenig er sich geschämt hat. Also Paulus war ein Draufgänger. Zu Timotheus sagt er aber in 2. Timotheus 1, schäme dich nicht des Evangeliums und nicht meiner Ketten. Er fordert ihn auf, tu es nicht. Schäme dich nicht des. Leide willig mit mir. In Philipper 1 ist Paulus in Ketten und da heißt es ab Vers 13, dass ich um Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagten, das Wort zu reden ohne Furcht. Interessant, also die Brüder im Herrn, die sahen seine Ketten und da haben die gesagt, so und jetzt wollen wir auch. Also davor war diese Freimütigkeit nicht so da, diese Kühnheit war nicht so da. Aber als sie gesehen haben, wie Paulus für Jesus ins Gefängnis ging, dann kam der Mut zusammen und dann, ja, wir machen das jetzt. Wir werden jetzt kühner das Wort verkünden. Obwohl wir doch den Geist der Kraft haben, ja, wie Paulus es schreibt, ist es oft so, dass wir aber den Geist nicht so wirken lassen. Die Bibel redet ja von, den Geist dämpft nicht. Ja, ich habe ja schon mal erklärt, das steht da gar nicht. Das steht eigentlich, den Geist löscht nicht aus. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich will darauf eingehen, dass wir dafür mitverantwortlich sind, dass der Heilige Geist nicht das entfaltet, für was er eigentlich da ist. Wenn wir da jedes Mal die Zügel halten, aus irgendwelchen niederen Gründen, naja, was soll denn da für eine Frucht entstehen? Wage es umso kühner. Die Christen hatten Angst, obwohl sie wiedergeboren waren. Und die Bibel warnt sogar, schäme dich nicht des Evangeliums willen. Leide willig mit. Zachäus, er kannte Jesus nicht. Er war nicht wiedergeboren. Und er hatte kein Problem damit, sich lächerlich zu machen und auf den Baum zu klettern, nur um Jesus zu sehen. Mal eine Frage ganz mal tief. Was interessiert es dich, wenn Leute über dich lachen? Was passiert? Eigentlich passiert ja, da meldet sich etwas in uns. Ist der Stolz. Stolz kratzt, weil wir möchten nicht ausgelacht werden. Wir möchten auch nicht, dass die Leute uns für lächerlich betiteln oder sowas. Allein die Frage jetzt, ist es Jesus nicht wert, auf unseren Stolz zu verzichten? Ist es Jesus nicht wert, dass wir unseren Stolz begraben und sagen, ja, dann lach mich doch aus. Halte mich für lächerlich. Ist es die Scham? Da müssten wir sagen, oder einfach salopp gesagt, was interessiert es uns, was die gottlose Welt von uns denkt? Das Einzige, was uns doch interessieren sollte, ist, was Gott von uns denkt. Das ist das einzig Wichtige. Und ich würde das auch so bei den Leuten auch sagen. Gibt es auch nur eine Tatsache, jetzt geht mal weg von dieser Welt oder so irgendwas, welche Tatsache an der Bibel oder am Evangelium behaftet uns mit Scham? Welche? Dass Jesus für uns gestorben ist? Darauf sollen wir stolz sein, dass Gott sein Leben für uns gegeben hat. Denn ein Mohammed oder irgendjemand anderes hat das nicht getan. Für was sollen wir uns schämen? Dass Gott die Erde in 6 Tagen erschaffen hat? Nein, glauben wir lieber, dass Affen uns erschaffen haben oder dass wir von Affen stammen. Wer hat sich hier zu schämen? Es gibt keine Seite der Bibel, wo wir sagen müssten, oh, da schämen wir uns jetzt dafür. Woher kommt diese Furcht? Und da ist der Punkt, weil wir denken, naja, wir müssen ja weise sein. So ist es bei mir. Man will ja nicht die Leute übertünchen oder so drauf losgehen, was ja richtig ist. Man soll weise sein, gar keine Frage. Aber bei mir zumindest ist es oft so, meine Weisheit ist, ich bin dann so weise, dass ich gar nichts sage. Und die Frage wäre dann, ist das das Wohlgefällige vor Gott? Und selbst wenn die Leute dann erstmal von dir denken, du bist irgend so ein Zeuge Jehova oder sonst wer. Nochmal, was interessiert dich das, was die Leute von dir denken? das einzig Wichtige ist, was Jesus von dir denkt. Und wenn die Leute dich schon in eine Schublade gesteckt haben und dich begraben haben, dann kannst du ja sagen, ah, das ist also deine Art und Weise, mit Menschen umzugehen. Bevor du mich gefragt hast, was bin ich denn für ein Christ, hast du mich schon in eine Schublade gesteckt. Machst du das auch mit anderen so? Es tut mal gut, und das dürfen wir auch, Feuer mit Feuer bekämpfen. Und da auch zu sagen, ist das das richtige Verhalten? Frage mich doch, was bin ich für ein Christ? Und frage mich doch, an was ich glaube. Und ich werde dir unverblümt die Kühnheit, wie André es auch vorhin gesagt hat, die Wahrheit sagen. Und ich schäme mich kein Stück dafür. Zachäus ist das beste Beispiel dafür, dass man sich nicht zu schämen braucht, wenn man zu Jesus kommen will. Und Zachäus ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man zu Jesus kommen kann und dass es immer einen Weg gibt zu Jesus. Der Mann war klein, konnte ihn nicht sehen. Die Volksmenge hat ihm nicht gerade geholfen. Aber da war ein Baum. Ja, Hauptsache, du kommst ans Ziel. Und wenn der Weg auch mit Lächerlichkeit oder mit Scham vielleicht verbunden ist, dann sei es drum. Es geht um Jesus. Da ist jeder Aufwand und jedes Opfer, das wir dafür hingeben, eigentlich ein Nichts. Das Schöne ist weiter, Jesus sieht das. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da waren. Also die Bibel redet ja so oft so eine große Volksmenge. Ich weiß nicht, wie viel. Ne? Wir hatten ja 4.000, die gespeist wurden, 5.000. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es da waren. Aber halt eine Volksmenge. Und Jesus sieht, wie Zachäus oben auf dem Baum ist und sagt vor allen Leuten, Zachäus, komm schnell runter, bei dir werde ich heute Herberge haben. Ich finde es genial. Ich weiß nicht, wie viele da jetzt mit waren, aber die Leute haben ja diesen Typen da verurteilt, der es da hochgeht, sich lächerlich macht und gerade ihn sucht Jesus aus und sagt, zu dir komme ich heute nach Hause. Hammer. Ja? Und ich will es mal so ausdrücken. Ich glaube, sehr viele wollten, dass Jesus zu ihnen nach Hause kommt. Denn wir wissen ja, Pharisäer haben Jesus zum Beispiel eingeladen oder auch andere, auch selbst in Lukas Evangelium. Ich glaube, keiner von denen hätte gedacht, dass Jesus den da aussucht. Jesus hat bei Zachäus eine Sache gesehen. Er hat gesehen, er wollte ihn unbedingt sehen, sehr gerne. Und es war ihm egal, wie, Hauptsache, er will ihn einmal sehen. Und Jesus würdigt das. Wisst ihr, ich glaube, viele wollen zu Jesus kommen. Ich bin auch davon überzeugt, alle wollen in den Himmel. Es gibt ja die Coolen, die sagen, nee, Himmel will ich nicht, ich will lieber in die Hölle und so. Ja? Gibt ja auch solche Coolen. Lass sie nur eine Sekunde nur die Hölle sehen. Nur sehen. Und sie alle werden schreien, ich will in den Himmel. Alle wollen das. Wie viele sind aber dafür bereit, für Jesus sich zu opfern? Einen Einsatz zu geben? Ein Aufwand? Wie viele sind dazu bereit? Von der Volksmenge gesehen, es war sehr einfach, Jesus hinterherzugehen. Es war aber nicht so einfach für einen Zachäus, jetzt auf den Baum zu klettern, vor allen Leuten, einfach um ihn zu sehen. Der mehr Aufwand hier getan hat, war Zachäus. Und Jesus würdigt das. Jesus sagt, wer Vater oder Mutter, Kinder oder Äcker, auch sein eigenes Leben mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Das ist ein Aufwand. Wer zu mir kommt und hasst nicht sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist ein Aufwand, ein Opfer. Zu Jesus zu kommen, das wollen ja alle. Wer will aber ein wahrer Jünger sein? Wer will Jesus nachfolgen? Und das Kreuz auf sich nehmen. Das hat Jesus, die wenigsten gehen auf den schmalen Weg. Jesus sagt, man ist seiner nicht wert. Man könnte auch übersetzen mit, er ist meiner nicht würdig. Könnte man genauso übersetzen. Und ich finde es interessant, bei der Endzeitrede in Lukas 21, Das ist übrigens nur bei Lukas, dieser kleine Abschnitt, den ich jetzt lese. Da sagt er nach der Endzeitrede in Vers 34 und 36, habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehrt über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und dann heißt es, darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, um vor dem Sohn des Menschen zu stehen. So, Jesus warnt uns, eure Herzen sollen nicht beschwert werden durch Trunkenheit, also so Freude oder Sorgen des Lebens. Darum geht es gar nicht. Guckt, dass euer Herz nicht an dieser Welt hängt, am Reich Gottes. Bittet darum, dass ihr für würdig erachtet werdet, um vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Bei all dem heißt es ja auch, wo Jesus gefragt wird, Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Lukas 13. Jesus gibt die Antwort. Ringt danach, um durch die enge Tür einzugehen. Ich bin davon überzeugt, dass Zachäus gerungen hat. Soll er jetzt wirklich auf diesen Baum gehen? Soll er sich jetzt lächerlich machen? Ich glaube nicht, dass er einfach gesagt hat, okay, dann mache ich halt das. Es ist wirklich eine Tatsache von, was ist Jesus dir alles wert? Was bist du bereit, alles hinzugeben, nur um ihn zu sehen, um ihn zu kennen und ihn zu verherrlichen? Bei all dem ist ja dieser Aufwand da und das Schöne ist, Jesus sieht das. Er sieht diese Dinge. Er hat Zachäus gesehen und hat Zachäus gewürdigt, indem er gesagt hat, weißt du, von all den Leuten, die hier sind, zu dir werde ich einkehren. Wenn du in der Gemeinde bist und du opferst dich, deine Zeit, deine Kapazität, du hast einen riesen Aufwand. Oft ist es so, wir sind so im Stress und sehen da nur diese ganzen Aufgaben, die vor ihm stehen. Erinnere dich daran. Jesus sieht das. Jesus sieht das. Es tut gut, von diesem ganzen Stress, das man dann hat, einfach mal in den Himmel hochzuschauen und zu sagen, und ich weiß, dass Jesus das sieht. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es vermindert ein bisschen so diesen Stressfaktor in uns, weil wir wissen, Jesus sieht das. Wenn wir beten oder wenn wir fasten, wir haben Anliegen. Bei mir war es zum Beispiel oft so, ich hatte ein wichtiges Anliegen und ich habe dafür gebetet und wirklich gefastet. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, aber was ist, wenn das alles nichts bringt? Was, wenn Gott mir dieses Anliegen nicht erfüllt, das doch so wichtig ist? Die Sache ist, das ist doch ein Aufwand, was du für Jesus getan hast. Und was sagt Jesus in der Bergpredigt? Wenn du bittest und betest, geh in dein Kämmerlein, was wird der Vater tun? Er wird es dir öffentlich vergelten. Spätestens bei der Auferstehung wird er dir vergelten. Du fastest und ringst und oh, was ist denn? Es wird dir vergolten werden. Selbst ein Glas Wasser wird nicht vergessen werden. Die Almosen, die du gibst, die ganzen Seelsorgegespräche, die du auf dich nimmst, all das, was du fürs Reich Gottes investierst, spätestens bei der Auferstehung der Toten, es wird dir vergolten werden. Nichts wird vergessen. Warum? Weil Jesus es sieht. Und Jesus wird genauso vor uns, vor dem himmlischen Reich, vor allen Engeln wird er sagen, du bist mein Jünger, du treuer Knecht, geh ein in deines Herrn Freude. Genauso wie er zu Zachäus gesagt hat, Zachäus, steig schnell herab, zu dir nach Hause komme ich. Ich weiß nicht, wenn ich nur schon daran denke, wenn Jesus einen als würdig erachtet, du bist mein Jünger. Das ist eigentlich das höchste Ziel für uns, oder? Und Zachäus wiederum würdigt Jesus mit seiner Umkehr, mit seiner neuen Lebensentscheidung. Wenn ihr die Bibel dabei habt, lasst uns noch mal lesen, Vers 8, Lukas 19, Vers 8. Zachäus aber trat hin und sprach zu ihm, siehe Herr, ich glaube an dich und werde mich allein deiner Gnade begnügen. Tolle Übersetzung, oder? Warum nicht? Der Jesus sagt doch, zu dir gehe ich nach Hause. Zachäus reagiert aber nicht, ich sage jetzt mal, wie meiner einer reagieren würde heute, sondern er reagiert mit Buße. Mit einer neuen Lebenseinstellung. Zachäus wusste, es ist ein Geschenk, dass Jesus ihn ausgesucht hat. Weil er hätte doch jeden anderen holen können. Es ist ein Geschenk, dass sie zu mir nach Hause, Jesus Christus, da kann ich doch nicht weiter in meinem sündigen Dasein sein. Das geht nicht. Ich werde mich ändern. Leute, Jesus ist uns nichts schuldig. Wir haben ihm nichts gegeben, dass er uns zurückerstatten musste. Ja? Wir sind ihm alle schuldig. Und das hat Zachäus verstanden. Er, der ein Sünder ist, der Heilige, Jesus Christus, kommt zu ihm nach Hause und sucht ihn aus. Er kann nicht mehr so weitermachen wie davor. Er muss sein Leben ändern. Zachäus war also so wichtig, dass er fest entschlossen war, nein, ich höre jetzt damit auf, ich mache sogar was ganz anderes. Stellt euch mal vor, also dieses Bild einfach, ne? Der Mann ist oben auf dem Baum. Jesus sagt, komm schnell herab, zu dir nach Hause komme ich. Und Zachäus, ne, ich habe so immer so meine Bilder im Kopf. Ich? Gleich schnell runter zu Jesus. Und die Volksmenge drumherum, die sind ja noch da, ja? Und die reagieren ja, zu diesem sündigen Mann will er Herberge nehmen, zu diesem Typen da. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Die Leute hatten ja recht. Weil er hat ja betrogen. Die hatten ja recht. Und Zachäus hat nicht Jesus an die Hand gepackt, komm ein Stück weiter weg, du, ich will das nie wieder machen. Er geht zu ihm hin und sagt, und bestätigt ja eigentlich das, für was die Leute ihn verurteilen, sagt, Herr, die Hälfte von dem, was ich habe, gebe ich den Armen und das, wo ich andere betrogen habe, vielfältig werde ich es zurückerstatten. Er bezeugte sogar von den Leuten, ja, ich habe betrogen. Und wenn das war, dann ich will das so und so vielfältig zurückerstatten. Und das müsst ihr mal vorstellen, vor den Leuten das zuzugeben und dieses Gelübde abzulegen vor Gott. Das Interessante ist, das ist wahre Umkehr. Das ist wahre Buße, was da hier getan hat. Zachäus hatte kein Problem damit zu sagen, Herr Jesus, wenn ich das getan habe, wenn ich irgendwo hin bin, ich werde es zurückgestatten. Und das vielfältig. Bei Buße ist es ja oft so, ich finde es so ein bisschen schwierig, die Buße, wenn die Bibel darüber redet, sie redet ja von einer komplett neuen Denkweise. Ja, nicht von einem bloßen Bekennen, ja, tut mir leid, sondern es tut mir so sehr leid. Es reut mich so sehr, ich will es nie wieder tun und ich werde mich ändern. Und das ohne Ausreden zu suchen. Wir kennen ja solche Entschuldigungen. Ja, tut mir leid, aber die Umstände und der andere hat doch auch, hey, es geht jetzt einfach nur um dich. Hast du Sünden getan, ja oder nein? Dass man dann sagt, ja, ich habe Sünden getan, ich will nichts beschönigen, ich will keine Ausreden, so stehe ich hier vor Gott, es tut mir leid und ich will umkehren. Und Zachäus macht es ja nicht nur vor Gott so, sondern er sagt ja noch, er wird zu den anderen gehen, wo er was getan hat und er will es zurückerstatten. Das hat mich erinnert, wo Jesus in der Bergpredigt sagt, wenn du dein Opfer bringst an den Altar und du erinnerst dich, es kommt dir in den Sinn, dein Bruder hat was gegen dich, so lass es liegen, geh hin und versöhne dich erst mit deinem Bruder. Dann komme und opfere. Für was wurden die Opfer denn damals gegeben? Die wurden ja eigentlich damals gegeben, wenn jemand gesündigt hat, soll er ein Opfer dafür bringen. Steht ja auch so wirklich in Mose. Aber Jesus sagt mehr, er sagt, bevor du dieses Opfer bringst, kläre erst die Sache mit deinem Bruder, wo du dich verschuldet hast. Und dann komme und mach das, was das Gesetz sagt. Kläre erst die zwischenmenschliche Beziehung. Und dann kannst du vor Gott kommen. Eigentlich, was der Zachäus gemacht hat, ist Wiedergutmachung. Das, was in seinen Händen steht, was möglich ist, das will er wiedergutmachen. Er, der reich war, der andere betrogen hat, er will es zurückgeben. Er will es den Armen geben, die nichts davon hatten. Wiedergutmachung, das fand ich so interessant. Ich lese ja immer wieder in der Geschichte rum. Und ich fand es interessant, dass die frühen Christen haben bei Buße immer wieder von Wiedergutmachung geredet. Und ich dachte, wie soll das denn gehen, wenn du einen umgebracht hast? Du kannst ihn ja nicht zum Leben erwecken. Ne? Und die haben immer gesagt, wo es in deiner Macht steht, wenn du was getan hast, du hast wirklich Buße getan, Jesus kam in dein Leben, so geh hin und soweit es in deiner Macht steht, bereinige es. Und dann dachte ich so, das ist mal etwas, das habe ich bis jetzt nicht so wirklich gehört von unseren Kanzeln aus. Das, was ich immer gehört habe, war, du bekennst deine Schuld vor Gott und ist gut. Aber was so alles zwischenmenschlich ablief, ja, ist ja vergeben. In Ordnung, aber sollte man nicht auch das klären? Wenn du Lügen verbreitet hast, du hast dich bekehrt, natürlich kannst du vor Gott diese Schuld bekennen, aber sollte man nicht auch zu den Menschen hingehen und sagen, du, das, was ich da gesagt habe, es war falsch. Ich will jetzt berichtigen. Berichtigen will ich das und ich will die Wahrheit sagen. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Arbeite mit seinen Händen und gib das zurück, was du gestohlen hast. Das ist ja was. Und bei Zachäus ist sogar noch mehr, er sagt, vielfältig will ich es zurückerstatten. Wenn du ein Haus zerstört hast, geh hin und erstatte es. Ich kannte einen Bibelschüler vor einigen Jahren, er war aus der rechtsextremen Szene und er ist mit seinen Jungs, haben die Baseballschläger genommen und was sie da so alles hatten und haben einen Laden demoliert. Eine Zeit danach hat er sich bekehrt. Und es drückte ihm das Gewissen. Und der Laden war noch da und er ist zu dem Geschäftsführer vom Laden hin und hat gesagt, ich war das. Und der Geschäftsführer, was warst du? Ich war einer von denen. Es tut mir leid. Dann dachte ich so, wer hätte das gemacht? Normalerweise bekehrst dich in deinem stillen Kämmerlein vor Gott alleine. Aber jetzt noch zu den Leuten hingehen, sagen, hey, es tut mir leid. Und kann ich es wieder besser machen? Kann ich hier was reparieren? Kann ich Geld dafür geben? Wie viele würden das machen? Und jetzt die Frage, was für ein Zeugnis wäre das vor den Leuten? Du demolierst ein Geschäft, dann gehst du zum Geschäftsführer und sagst, ich war das und ich will es wieder gut machen. Jeder normale Mensch würde fragen, warum? Und dann sagst du, ich habe Jesus gesehen. Ich sage euch eins, der Geschäftsführer, der würde sich auch bekehren. Weil wer macht das? Wer macht das? Diese Wiedergutmachung. Wie kam Zachäus überhaupt auf diesen Gedanken? Eigentlich steht das so in der Bibel. Ne? Ich lese aus Hesekiel 33, da heißt es, und wenn ich zu einem Gottlosen sage, du sollst gewisslich sterben, und er kehrt von seiner Sünde um und übt Gerechtigkeit, sodass der Gottlose das Pfand wiedergibt, den Raub zurückerstattet und in den Satzungen des Lebens wandelt, ohne Unrecht zu tun, so soll er gewisslich leben und nicht sterben. Also es ist gut, nicht zu sündigen, ja, ist richtig, ja, dieses Böse zu lassen. Aber man muss auch das Gute tun. Beides ist wahre Umkehr. Ja? Das wieder zurückzuerstatten und sagen, nein, das Pfand, was ich gestohlen habe, ich gebe es wieder zurück. Interessant ist, Jesus sagt ja nicht, hey, Zachäus, brauchst du nicht. Ist alles gut. Komm, wir kommen zu dir nach Hause, ist alles gut. Jesus sagt, diesem Haus ist Heil widerfahren. Er ist ein Kind Abrahams. Jesus ist doch zu einigen Leuten nach Hause gekommen, oder? Zu wem hat er das gesagt? Sohn Abrahams, und Heil ist diesem Horst widerfahren. Können wir mal die Evangelien durchlesen? Er war bei einigen Leuten. Aber zu wem hat er das gesagt? Zu dem, der Buße getan hat. Zu dem, der gesagt hat, ich werde die Hälfte von dem, was ich habe, den Armen geben. Und habe ich betrogen, so will ich es zurückerstatten. Das ist vielfältig. Erst dann sagt Jesus, diesem Haus ist Heil widerfahren. Er ist ein Sohn Abrahams. Jesus wusste, dass Zachäus es ernst meint. Wir sehen den Maulbeerbaum, wir sehen sein Gelübnis und dass er verstanden hat von wahrer Umkehr. Wir haben uns ja die Frage gestellt, oder ich habe mir die Frage gestellt, wieso wollte Zachäus gerne Jesus sehen? Steht ja ganz am Anfang, ne? Ich habe übrigens auch die Botschaft überschrieben mit dem Titel Er wollte Jesus sehen. Ja? Na, das, was ich hier verstehe aus diesen kurzen Versen, ist einfach, naja, der Mann wollte eine zweite Chance. Er wollte einen Neuanfang. Er wollte von dem, was damals war oder das, was bisher war, einfach ablegen und sein lassen. Und das ist doch eigentlich Teil unseres Evangeliums, dass Gott neue Menschen erschafft. Das ist doch, was wiedergeboren bedeutet. Was heißt denn geboren? Geboren ist, Erdenbürger ist da. So ein Mensch ist gekommen und er ist ein Erdenbürger. Wiedergeboren heißt neuer Mensch. Also nicht nur Erden, sondern Himmelsbürger. Ja? Völlig neu erschaffen. Neue Denkweise, neuer Lebensstil. Ein wahrer Knecht Jesu Christi. Luther suchte nach einem gnädigen Gott, was ja an sich erstmal nicht falsch ist. Nur die Frage stellen war für mich so ein bisschen, ja okay, das impliziert ja, man will sich sein Gottesbild so ein bisschen machen, ne? Gott soll gnädig sein. Bei Zachäus lese ich eher, da ist der Gott Israels und ich will Frieden mit ihm. Und er fand ihn bei Christus. Gott ist gnädig, ja. Gott ist aber auch gerecht. Er wird die Sünden nicht dulden. Und diesen Fokus, dieser Mittelpunkt, der all das bereinigt, die Gerechtigkeit und die Gnade, der alles verkörpert, ist Jesus Christus. Und Zachäus hat gesagt, weil du jetzt zu mir gekommen bist und die Herberge bei mir genommen hast, ich werde mich ändern, Herr Jesus. Ich werde mich ändern. Ich habe mich gefragt, stellt euch mal vor, Zachäus bestiehlt jemanden, betrügt, ja. Nach dem Gespräch von Jesus geht er zurück und sagt, hey, wie viel habe ich dich betrogen? Und derjenige sagt, 10 Talente Silber. 10? Ah, okay. Hier hast du 50. Was? Hier hast du 50. Ich habe dir 10, fünffach kriegst du zurück. Warum? Zachäus sagt, ich habe Jesus gesehen. Ich habe Jesus gesehen. Er kam zu mir nach Hause. Und ich kann nicht mehr mit diesen Sünden. Ich will in Gerechtigkeit leben. Hier hast du die 50. Was ist das für ein Zeugnis? Lass uns unser Licht leuchten, dass die Leute sehen und erkennen, diese Botschaft ist wahr. Denn Jesus hat uns verändert, sodass wir nicht mehr betrügen und lügen, sondern in Gerechtigkeit wandeln. Lass uns unser Licht leuchten, auch wenn es lächerlich erscheint von den Menschen. Lass uns auf jeden Baum klettern, den es gibt. Ist völlig egal. Hauptsache, wir tun es für Christus. Und dass die Leute sehen, hey, es stimmt, was die sagen. Denn guck mal, wie sie davor gelebt haben und jetzt. Ich will auch sehen, wer dieser Jesus sei. Amen.